Feuchtfröhlich beginnt die 52. Folge des Lambert-Klammerer Jazz-Podcast. Wir sind wieder für Sie da, Lanz und Precht des deutschen Jazz. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und ein freundliches Miteinander in diesen düsteren Zeiten.
Okay, jetzt die Frage, habe ich glaube ich schon mal gefragt, aber wer ist wer von uns?
Ja, ich bin schon der Precht. Ich bin der Denker.
Na, du bist auf jeden Fall, genau, du bist der Denker. Markus. Ich bin der schöne Markus, genau. Mit den feinen Umgangsformen und den investigativen Fragen. Und du bist der Denker, auch mit der zauseligeren Frisur als ich.
Das ist richtig.
Du hast eher eine Prechtfrisur.
Was ja die Leute an den Endgeräten nicht sehen, aber ich ja, ist, wenn du nachdenkst, wie bei Markus, auch deine Gesichtsmimik, die sind ganz ähnlich.
Da pressen sich die, genau, die pressen sich die Gedanken nach vorne raus,
Genau.
Ja, richtig. Absoluter Gesichtskirmes.
Ganz, ganz ähnlich. Ob der Markus Lanz auch ein Moll 7 von Moll 6 Akkord unterscheiden kann?
Ich glaube ja. Hatten wir doch letztes Mal auch kurz drüber gesprochen. Der ist ja wirklich.
Ja, er hat früher Lena begleitet.
Versiert am Piano.
Am Klavier.
Ja.
Ja, er kann Klavier spielen. Ich versiert ist jetzt übertrieben.
Da gibt es auch eine tolle Folge, wo er neben Lang am Klavier sitzt und ist ja ganz. Wie sagt man, mit so einem richtigen Genießer-Face sich dann von Lang für Elise vorspielen lässt und den türkischen Marsch und solche Sachen.
Ja?
Ja.
Findet es richtig gut.
Findet es richtig gut, natürlich.
Feiert die Kultur.
Natürlich.
Ja, ist Kulturkonnoisseur, kann man schon sagen.
Ja. Ja.
Ich habe auch gehört von jemandem, der mal da zu Gast war, dass der einen sehr, sehr schönen Körper hat. Also man wird nämlich in seine Umkleide eingeladen, wenn man dort Gast ist. Und dann darf man dabei zusehen, wie Markus Lanz sich umkleidet. Und also je nachdem, wie gut er dich findet. Der wird jetzt wahrscheinlich die Leute von der AfD da nicht reinlassen. Aber wenn er dich gut findet, so, dann kannst du schon mal in die Umkleide kommen und dann redet ihr nochmal. Habt ihr noch einen kleinen Privatswitch?
Ja, gut, okay.
Und da kann man sehen, dass Markus Lanz wirklich, der ja wirklich mittlerweile Mitte 50 ist, einen wahnsinnig schönen Körper hat, einen Sixpack.
Ja, ich stelle es mir ein bisschen vor wie so der späte Tom Cruise. Aber ich finde das dann doch ein bisschen befremdlich. Da geht es dann heiß her im Studio und vorher hat dann Markus Lanz Anton Hofreiter noch seine eigene Wärmepumpe gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will.
Frage. Also ob er das mit Politikern macht, weiß ich auch nicht. Vielleicht immer nur so mit so Kulturschaffenden, das kann schon sein. Naja. Da ist er ja auch einfach Genießer.
Ja.
Da will er natürlich nah ran. Dann wollen wir ja alle.
Ja.
Kennen wir ja. Wir sind ja alle ein bisschen stargeil auch.
Ja.
Da ist Markus Lanz nicht vorgefeit.
Natürlich nicht.
Er hat auch Bock auf die Stars.
Wir senden bisher noch wöchentlich, nicht wie Markus Lanz, der läuft ja quasi täglich, oder?
Markus Lanz läuft dreimal die Woche.
Dreimal die Woche.
Ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Das schaffen wir noch nicht, aber wir haben jetzt für jedes Jahr der Woche eine Folge. Kann das sein? 52 Wochen?
Ja, wir haben kleine Pausen mal gemacht
und so. Ja, aber jetzt, ab jetzt könnte man theoretisch ein ganzes Jahr jede Woche eine der alten Folgen hören.
Ist genau, das nicht liebe toll? Grüße an Markus Göres, der hatte neulich Grippe und hat unseren Podcast entdeckt und hört jetzt alles chronologisch
gut.
Ne, von vorne nach hinten durch. Er war überrascht, wie gut das ist.
Ja.
Hat sich vorher gedrückt.
Ja.
Und war dann noch ganz überrascht, dass das doch ein großer Informationsgehalt hier zum Besten gegeben wird. Und dafür garantieren wir natürlich auch die weiteren nächsten 50 Folgen, ist ja klar. Denn über Jazz gibt es noch einiges zu berichten. Wir sind noch lange nicht fertig.
Nein, noch lange nicht. Aber wie ist denn das bei dir? Ich habe auch den Eindruck, so richtig ernst nimmst du es nicht. Wir trafen uns neulich in einem Nachtlokal und du warst da mit deinem Spielkamerad, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hörte ich so ein Gespräch mit und dann sagt er irgendwann, was? Du hast einen Podcast? Wie kannst du denn nicht jedem Menschen sofort auf die Nase binden, dass du einen Podcast hast? Das ist doch wichtig als Podcaster.
Das ist tatsächlich so. Ich war mit Jakob Schach spielen. Wir haben das erste Mal quasi nur wir beide getroffen, um Schach zu spielen. Und ich bin großer Fan seiner Serie, die auf ZDF in der Mediathek immer noch zu sehen ist. Fett und Fett.
Also das ist jetzt das Segment Stargeil.
Ja, genau. Und
das ist der Stargeil-Jingle.
Ja, und da bin ich natürlich total starstruck. Und solchen Leuten gegenüber dann zu erzählen, dass ich selber auch irgendwie so einen Sendungswillen habe, fällt mir dann natürlich nicht ganz so leicht wie dir.
Da müssen wir dran arbeiten.
Aber ihr habt das dann ja übernommen. Es hieß dann sofort, was, du kennst den Podcast nicht?
Ja.
Und so aus mehreren Ecken des Lokals schalte es ihm entgegen. Und er meinte, was, ich abonniere sofort.
Ja. Ach so, aber da habe ich auch noch einen Tipp. Das mache ich nämlich immer, wenn die Leute sagen, was hast du für einen Podcast und wie heißt der? Und dann haben wir uns diesen komplizierten Namen ausgedacht. Dann sage ich immer, hast du eine Podcast-App? Und dann reiße ich denen das Telefon aus der Hand und abonniere den Podcast auf den Fremdgeräten.
Ja.
Das empfehle
ich. Ist der zu kompliziert? Lambert, Klammerer, Jeff?
Ja, das ist Lambert, was? Ich sage dann immer, hast du eine Podcast-App? Gib mal her. Und das empfehle ich auch den Impros.
Aber ist das nicht so, wenn du mittlerweile Jazz eingibst in diesen Suchleisten von so Apps, dass du sofort dann auf unseren Podcast
kommst? Ich hoffe,
Gibst da?
Ich hoffe.
Ja.
Wir wissen es nicht.
Also wir sind ja auf jeden Fall fachlich die kompetentesten
natürlich.
Von allen. Wer sind unsere Konkurrenten? Was gibt's noch so in Germany? Was gibt's da noch so für heiße Jazz-Podcasts?
Ja, ich habe mal so einen entdeckt von so zwei Herren, die so ein paar Folgen gemacht haben und dann so über bestimmte... Ja, so Stilistiken oder Werke sprechen.
Die haben also aber die nicht wöchentlich, ne?
Nicht, nein,
das ist doch alles nicht wöchentlich. Es gibt, glaube ich, Pablo Held hat auch noch einen Podcast. Ich glaube, auch nicht wöchentlich. Also sind ja keine Konkurrenten, oder?
Das nee.
Sind ja Freunde.
Es gibt noch diesen Jazz Moves Podcast. Die machen Interviews.
Ah, genau.
Ja, das ist auch gut. Genau. Habe ich auch schon mal ein paar Folgen von gehört. Ist auch alles super. Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Aber so, sage ich mal, so in der Frequenz mit dem Sendungswillen, da sendet keiner. Ah, natürlich, der Westdeutsche Rundfunk.
Ja.
Da gibt's.
Aber die haben ja eine Riesenredaktion.
Ja, da gibt's sogar einen von Götz Alsmann, Der geheime Garten des Jazz. Habe ich aber, glaube ich, noch nicht gehört. Hier, wenn wir durch sind hier mit der Aufnahme, dann höre ich da gleich rein.
Sehr gut.
Also bitte, liebe Impros, macht doch auch euren eigenen Jazz-Podcast, dann ist das nicht ganz so leer hier.
Genau. Aber auch bitte wöchentlich.
Ja.
Da brauchen wir noch ein paar Konkurrenzprodukte
auf dem
Podcast-Markt.
Ja, richtig.
Auf jeden Fall. Das kann ja nicht sein, dass wir die Einzigen sind, die da so viel zu reden können.
Völlig richtig.
Genau. Wie hieß doch mal der Bundesstaat, wo Donald Trump noch versucht hat, irgendwie so 70.000 Stimmen irgendwie nachzuzählen? Mit dem Gouverneur irgendwie gab es so ein Telefonat. Wie hieß noch mal dieser Bundesstaat?
Georgia? Das höre ich doch sofort.
Ja, das war ein Wink mit einem Zaunpfahl.
Ja.
Ja, oder wie heißt nochmal der Bundesstaat, wo Arnold Schwarzenegger Gouverneur ist?
Ja, da gibt es jetzt mehrere Stücke, da bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Ja, ich hab's noch nicht vorbereitet. Kannst du noch einen Bundesstaat-Song? Ah ja, genau. Oder wie heißt doch mal der Bundesstaat, wo das Empire State Building steht?
Okay.
Ja, sehr gut. So kann man sich die ganzen Bundesstaaten einfach ganz gut merken. Einfach die Melodien singen. Es gibt doch von Eric Clapton, gibt es da nicht auch so einen Blues-Song? Alberta, Alberta. Oder ist das gar kein Bundesstaat?
Alberta ist, glaube ich, die Hauptstadt von... Oh Gott. Alberta. Ist
kein Bundesstaat?
Nein, das
kein
ist eine ne? Stadt.
Carolina? Ist das nicht auch irgendein Song?
Ja, klar. Carolina. Alberta ist in Kanada.
Ah, ist in Kanada.
Ist ein Bundesstaat von Kanada.
Gib's doch.
Carolina on my mind von James Taylor.
Ja.
Komischerweise heute alles in F-Dur, was ich spiele. Weiß nicht, wieso
und
das so
gibt
ist.
Es von Carolina, gibt es da nicht auch North und South Carolina oder so? Welche meinen denn dann?
Gute Frage. Es gibt aber auch Bundesstaaten, da gibt es dann Virginia und West Virginia. Da gibt es kein East Virginia.
Mount Mama.
Ja.
Oh My Sweet Carolina ist doch auch von Ryan Adams so ein bekannter Song.
Der ist auch gecancelt. Es gibt's nicht mehr, das Lied.
Der ist gecancelt?
Ich glaube ja.
Ist es so?
Ja.
Aber das Lied ist... Das kann man das jetzt nicht losgelöst.
Nee, das kann man jetzt nicht mehr hören.
Von Ryan Adams noch.
Nein, das gibt's nicht mehr. Ist einfach weg. So wie Girl vom Übernehmer.
Ein schönes. Man kann sich auch nicht dran erinnern.
Ja, Girl vom Übernehmer ist aber nicht weg wegen Tom Jobim, sondern von der gewerkschaftlich.
Echt? Warum?
Von den Jazzmusikanten, weil die es leid waren, auf der Jazzmucke Girl vom Übernehmer zu spielen. Und auch die vielen Fahrstuhlbetreiber, die wollten das nicht mehr spielen. Und deswegen ist es dann per einstweilige Verfügung abgeschafft worden. Das gibt's jetzt nicht mehr.
Weil sie zu viel GEMA zahlen mussten oder was? Das kann sich diese Fahrstuhlbetreiber, Firmen, Otis und so natürlich nicht leisten.
Nee, kennst du so Verballhornung von Jazz-Standardnamen? Wenn man dann so total witzig sagt, nicht The Girl vom Ipanema, sondern Der Grill vom Unternehmer.
Das ist lustig.
Das ist so Jazz-Humor. Oder
das ist so Jazz-Humor. Das ist so
This Masquerade, sagt man dann Das Messgerät. Oder Have You Met Miss Jones, dann sagt man Heavy Metal Jones.
Heavy Metal Jones.
Ja, genau. Da über sowas haben wir früher viel geschmunzelt.
Das finde ich lustig. Aber das ist so ein bisschen der Humor, wie wenn man halt anstatt zum Beispiel zum Bleistift.
Genau, das ist genau das. Oder ja. Schlepptop statt ja. Laptop.
Schlepptop, genau. Im ja. Schach gibt es zum Beispiel die Rochade.
Ja.
Und wenn du richtig witzig sein willst, sagst du Schokolade.
Ja.
Schokolade, Schokolade.
Ja, ja das, das sind so die Gags, wenn man noch knietief im Realbook stand. Aber da gibt es, glaube ich, noch mehr. Schickt uns bitte Verballhornung von Jazz Standards. Dann hätten wir vielleicht auch was, wenn ich das nicht schon verbraten hätte, um den Podcast auf einer heiteren Note zu enden. Aber da sind wir ja noch lange nicht.
Da sind wir noch nicht, genau. Wir wollen mal kurz an ernste Themen ran. Du hast mitbekommen, was was passiert ist, nämlich auf TikTok. Unsere Lieblings-Social-Network-Plattform ja. TikTok.
Wo du auch sehr aktiv bist.
Ja, zum Glück ja nicht. Weil, es ist gar nicht lange her, da habe ich von meinem so ein kleines Indie-Label in England, Universal, die haben mir vor gar nicht langer Zeit eine PDF zukommen lassen, wie ich mich am besten auf TikTok verhalte.
Ja.
So. Und was ja jetzt passiert ist, ist, dass Universal den gesamten Katalog von TikTok runtergezogen hat, weil sie der Meinung waren, die zahlen nicht genug.
Ja.
Ja, durchaus sein kann so. Und das finde ich nur natürlich ultra lustig, weil es halt gar nicht lange her ist, dass sie gesagt haben, ja, das ist halt jetzt so, ne, die Marktmacht und so, da müssen wir uns halt irgendwie ein bisschen dran orientieren. Das ist der Zeitgeist, so haben wir jetzt auch keine super Meinung zu TikTok, aber man muss mal halt irgendwie mitmachen und so. Also hier hast du mal eine PDF, wie du da am besten die Videos gestaltest und wie du dich da verhältst, wie viel Zeit du damit verbringen sollst. Das ist auch so geil. Also habe ich, glaube ich, schon oft gesagt in diesem Podcast, man zahlt irgendwie ein Label für die Promo und was dann passiert ist, du kriegst ein PDF zurück, wo sie dir sagen, wie du diese Promo am besten selber machst. So. Also wirklich großartig. Naja, zum Glück habe ich das ja nicht gemacht. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen riesengroßen TikTok-Account.
Ja.
Und dann wäre das jetzt passiert. Dann wäre das ja alles für die Katz.
Das wäre alles für die Katz. Das stimmt.
Ja, und das ist ja schon irgendwie ganz interessant, was man da immer, in welchen Abhängigkeiten man eigentlich steht zu diesen Launen der Musikindustrie. So. Also dann sagen die, ja, das ist halt so, muss man halt machen. So. Es ist halt irgendwie, leider ist das so der Zeitgeist, da kommen wir jetzt irgendwie nicht richtig dran vorbei. Wir können es selber auch nicht so richtig übernehmen. So, ich meine, das wäre ja auch mal für Musiker natürlich eigentlich ganz attraktive Leistung. Also wenn jetzt die Labels nicht irgendwie irgendwelche PDFs verschicken, sondern einfach irgendwelche Leute, die einen TikTok-Account für dich eröffnen, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Dann können die das ja machen, weil das sind viele Stunden, die man damit verbringen soll, wenn man es so machen soll, wie Universal es sich damals vorstellte.
Ja.
Ganz ähnlich ist es ja jetzt, was in Apple passiert ist. Also es gibt ja diese Atmos-Mixer.
Ja.
Hatten wir auch schon mal drüber geredet ja. in einer Folge, wo es halt darum geht, einen Mix herzustellen, der nicht nur Stereo wahrgenommen werden kann, sondern auf, wie nennt sich das?
Dolby Atmos. Ja, mehr als zwei Ausgänge.
Genau.
Also die Musik wird wiedergegeben, nicht nur auf Stereo, links, rechts, sondern je nachdem, welches System man nutzt, auf mehr Wegen. Das heißt, dann kann auch irgendwas von vorne und hinten kommen, zumindest gefühlt. Oder von weiter weg.
Genau. Und auf jeden Fall hat Apple entschieden, dass man das unbedingt braucht. Und Universal hat sich bisher gefügt und nervt natürlich alle Künstler damit, dass sie diesen Atmos-Mix abgeben müssen. Kostet wahnsinnig viel Geld. Also vor allem am Anfang, es wird jetzt langsam billiger, weil auch mittlerweile findige Studios feststellen, mal vielen Leuten ist es ja gar nicht so wichtig, dass das riesengroße Qualität ist, weil es die meisten Leute eh nicht wahrnehmen werden.
Ja, ja.
Deswegen gibt es mittlerweile auch kostengünstigere Art und Weisen, diese Mixe herzustellen, sodass zumindest Apple erstmal der Form halber zufrieden ist, weil darum geht es eigentlich nur.
Ja.
Wirklich sich anhören, tut das eigentlich keiner. Also,
ja,
oder das, wenn sie es anhören, ja. dann wissen sie nicht, dass sie es hören. Das kann auch sein so. Das ist auch noch möglich so.
Ja, das würde ich auch gerne mal wissen, wie da eigentlich die Entwicklung ist. Weißt du da was drüber? Also, weil wir sprachen über Dolby Atmos im Oktober oder November. Und bisher habe ich das Gefühl, ich kann immer noch nur Dolby Atmos hören bei Apfelmusik, bei Apple Music. Ja,
genau.
Und
keiner mitgezogen.
Ja,
keiner mitgezogen.
Also es wird, das wird sich wahrscheinlich jetzt auch irgendwann entscheiden in kommender Zeit. Diese ganze Dolby Atmos Geschichte steht und fällt mit den Geräten, die das abspielen. Wie gesagt, ich habe meine AirPods Pro, die das können. Sonst kann das kein Gerät von mir. Ich nutze auch kein Apple Music. Deswegen, das wird sich nur durchsetzen, wenn die Consumer, wie man so sagt, das auch wirklich annehmen durch Hardware. Ja. Und durch die Plattform, die das anbieten. Das Tolle an Dolby Atmos ist ja, dass die sich automatisch runterrechnen, ne? Das muss man sagen. Das ist der große Vorteil zu Dolby, wie hieß das nochmal? Auch irgendwas mit Dolby. Dolby Surround. 5.1, ja, Surround.
Surround,
hieß das.
Ja.
Genau. Das ging wirklich nur, wenn du genau dieses Surround-System hattest. Und Dolby Atmos hat den starken Vorteil, das kannst du trotzdem als Stereo hören. So, wenn aber sich rausstellt, die Leute hören nach wie vor nur Stereo, weil die Geräte gar nicht da sind dafür und die Anbieter, wird sich das auch erledigt haben.
Ja, und dann ist es ja nun so, dass halt natürlich Unmut entstanden ist, weil man ja immer diese Mehrkosten hat.
Ja.
Wenn man halt quasi den Willen von Apple entsprechen möchte, muss man halt diese Mixer erstellen, das kostet halt Kohle. Ja. Woraufhin Apple reagiert hat und meinte so, ja genau, deswegen gibt es dann halt auch für die Leute, die den Dolby Mix anbieten, 10% mehr.
Wow, 10%!
In den Abrechnungen. Und dann dachte man erstmal, oh gut, okay, kann man ja drauf aufbauen, so ist ein nettes Angebot. Nur hat sich dann leider herausgestellt, dass diese 10% ja irgendwo hergenommen werden müssen. Und wo werden sie hergenommen?
Von den Stereo-Mixen?
Ja, genau, von den Leuten, die es halt nicht abgeben.
Was kostet ein Master von einem Album, grob?
Gut, auf dem Markt ist auf jeden Fall, der ist sehr unübersichtlich. Alle Leute, die es anbieten, die Studios werden sagen, das ist ein normaler
Okay, aber lass uns mal eine kleine Milchmädchenrechnung machen. Ecke. Also, ein Album gemastert kriege ich für 500 € kriege ich ein solides Master oder eher 1000?
Pro Track, lass uns mal pro Track an die Sache rangehen, denn in der Musikwoche war jetzt ein Artikel genau darüber und da hat ein Indie-Label-Betreiber vorgerechnet, ja, das sind ja 1000 € pro Track. Das
für ein Master. Ja
in seinem Fall für seinen Atmos.
Ah ja, das wollte ich nämlich gerade hochrechnen, genau. Also ein Dolby Master pro Track 1000. Ja.
Moment.
Ja,
Felix, lass mich kurz ausreden. Ja, er ruhig hat das Blut. Gesagt. Und ja, genau, ruhig Blut. Er hat das gesagt. Das wären so viel Kosten. Das würde ja in seinem Fall Zusatzkosten in Millionenhöhe für seinen gesamten Katalog verursachen, bla bla bla. Mhm. Tatsächlich, also diese 1000 € habe ich noch nie gehört. Das finde ich unglaublich vermessen, viel zu teuer. Ja. Natürlich, glaube nicht, ich weiß nicht, wer das nehmen möchte, so, aber das kenne ich nicht. Mhm. Ich kenne allerdings auch unterschiedlichste Preise. Ich kenne auch wirklich von 600 € pro Track und aber auch 200 und 250 pro Track.
Für Dolby Atmos.
So, für Dolby Atmos, okay. Genau. Wir reden ja über Dolby. Gut.
Nehmen wir mal einen Mittelwert, sagen wir 500 € pro Track.
Ja, genau.
Okay, dann kriege ich, für ein ganzes Album kriege ich einen Rabatt, sagen wir mal 3000 € für ein Album auf Dolby Atmos mit 10 Tracks, weil irgendwie die Wege stehen schon.
Und ja,
so.
Genau.
So, normales Master, ich will jetzt die Preise nicht kaputt machen, ich würde sagen, aber so ein Master ist irgendwie so zwischen 50 und 150 € pro Track. Ich würde sagen, ich kriege ein Album gemastert mit 10 Tracks für 500 €, 800 €?
Ja, lass es mal so 1000 sein.
Sagen wir 1000, okay. Das heißt, dann habe ich Mehrkosten von 2000 €. Ist es so wenig? Ja. Das kommt mir jetzt gerade wenig vor. Weniger Mehrkosten für deutlich, ist ja mehr
als gut, das kann natürlich der Mischer sagen. Ja, Moment, ich muss ja die ganzen Stems bereitstellen. Genau. Dafür will ich auch nochmal zusätzliche
Kosten. Ja, genau. Eher 5000, sagen wir mal. Also, aber was ich ausrechnen wollte, ist, wenn wir da eine Differenz haben von 4000 €, brauchst du quasi für ein Album, damit du bei null bist im Stream, wenn wir bei Spotify von 4000 € für 1 Million Streams ausgehen, brauchst du 1 Million Streams mehr, um wieder auf null zu sein.
Ja.
Muss man erstmal kriegen. Ja.
Naja, auf jeden Fall, ich bin da mal gespannt, wie das da weitergeht. Für die Leute, die eh nicht daran glauben, gibt es auf jeden Fall mittlerweile Möglichkeiten, sowas deutlich kostengünstiger herzustellen. Trotzdem sind es Kosten.
Ja, ja,
also, ist nur weil es halt auch irgendwo günstiger ist, heißt es trotzdem zusätzliche Kosten, die man vorher nicht hatte, bevor halt Apple gesagt hat, wir brauchen das jetzt alle. Und die großen Labels sagen, ja, da müssen wir halt leider mitspielen, weil wir wollen Apple ja nicht irgendwie auf den Schlips treten.
Ja.
Andererseits ist es jetzt dadurch, dass es ja mit TikTok genauso ist, man hat immer bei allen mitgemacht und TikTok hier, einen ganzen Katalog rein und so, ja, okay, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt die Großen dann sagen, ach nee, jetzt doch nicht mehr. Das könnte ja, an dem Beispiel TikTok, kann man ja sehen, das könnte Apple genauso gehen. Also ich glaube, dass Apple mehr anbietet, so als TikTok, aber es kann ja trotzdem sein, dass irgendwann so großen Labels, ich meine, ich glaube, Universal hat den größten Backkatalog überhaupt, also das ist bestimmt ein Drittel aller Master, die es überhaupt gibt oder vielleicht sogar noch mehr. Und wenn die dann irgendwann aus einer Lust und Laune heraus sagen, so jetzt machen wir aber doch nicht mehr mit, so, für die ist das halt so irgendein Schalter, der umgelegt werden müssen und alle anderen Künstler müssen sich halt danach richten. In dem Fall, wenn es mit Apple passieren würde, würde es ja heißen, dass diese ganzen Studios, die jetzt aufgebaut wurden, damit halt diese Mixe erstellt werden können, halt auf einmal natürlich
klar. Arbeitslos sind. Natürlich, Also ich meine, das ist jetzt gerade, also bei den Mastering-Studios ist ja gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung, weil die jetzt alle aufrüsten auf Dolby Atmos und merken, okay, da ist jetzt wieder Kohle zu machen. Was mich natürlich freut für die Kollegen.
Naja, die müssen ja schon auch investieren natürlich
in
zusätzliche Systeme.
Ja, das kostet aber schon auch Geld. Das wäre natürlich traurig, wenn die ihre 17 Boxen da im Abhörraum alle wieder abbauen müssen jetzt. Ne? Ja, ich glaube, das Ding ist, dass der Apple-Konzern, der ist etwas eingebundener in die Musikwirtschaft, ne? Also man darf auch nicht vergessen, dass die Firma, die den ersten Download-Shop weltweit bereitgestellt hat, irgendwann in den Nullern, glaube ich, das war auch nicht irgendjemand aus der Musikindustrie, sondern es war der Software- und Hardwarehersteller Apple. Also der iTunes Store ist der erste Download Store. Also dieser Konzern ist auch dadurch, dass die quasi den MP3-Player erfunden haben mit dem iPod, sind die total verwachsen mit der Musikindustrie, ne? Und genau, da gibt es irgendwie Gespräche und eine Kommunikationskultur, während TikTok als chinesischer Konzern so eine Art Blackbox ist von außen, ne? Die ja auch diese anderen Plattformen bedroht, mit denen man ja eine Kommunikation hat und auch Einigung. Also YouTube, Facebook, Instagram, also ein Meta-Konzern, Google, Apple, also alles, was so in der Bay Area in Kalifornien sitzt, diese Tech-Konzerne, da gibt es irgendwie Gespräche mit der Musikindustrie und Abkommen. TikTok ist ein schwarzes Loch für uns. Wir wissen nicht, was da passiert. Ich weiß auch nicht, wie die abrechnen, ob die überhaupt abrechnen. Weißt du das?
Irgendeinen Deal werden die ja gehabt haben, sonst wird Universal ganz bestimmt denen nicht den Backkatalog zur Verfügung gestellt haben, also, oder?
Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube auch für die jetzt jenseits von sowas wie Datensicherheit und so, das sind nochmal andere Themen, ist natürlich TikTok eine Bedrohung für diese anderen Plattformen und auch damit für die Industrie, die verbandelt ist mit denen. Deswegen geht man, glaube ich, gegen TikTok härter vor.
Ja.
Also und ich meine jetzt auch auf dem politischen Parkett, sage ich mal, ist die chinesische Politik ja auch nicht unbedingt immer die dialogbereiteste. Das wird sich dann wahrscheinlich in so Urheberrechtsfragen, wird das wahrscheinlich ähnlich sein, weiß ich nicht. Müssen wir mal Wolfgang und Stefan fragen.
Ja, müsste man die mal fragen. Aber hat TikTok, ist das nicht outgesourced mittlerweile, dass die irgendwie auch so ein, die sind doch, das ist doch gar kein chinesischer Konzern mehr.
Das ist ein, also wie nicht mehr, wo sind die denn jetzt?
Ich dachte, die hätten irgendwie das so Alibi halber outgesourced.
Ja, Alibi halber, aber das ist ja nun, also ich denke mal.
Ja, ja, klar, genau.
Also
ja,
in jedem.
Aber es gibt ja auch TikTok Germany oder so.
Ja, ja, sicher, auch. Ja, ja, klar. Also es gibt ja auch wahrscheinlich Huawei Germany oder so. Aber ich glaube schon, dass da deutlich weniger Einblick ist als in die anderen eben genannten Konzerne. Aber dass die gefälligst Tantiemen zahlen sollen, Lizenzen oder Urheberrechtstantiemen, das finde ich auch richtig.
Ja.
Ich meine, es könnte auch sein, dass die Industrie gelernt hat, also jetzt Universal und die ganzen anderen Firmen daraus gelernt hat, dass man sich ja über eine Dekade hat von YouTube auf der Nase rumtanzen lassen.
Ja.
Ne? Also was ja wirklich auch ein totaler Beschiss war. Gerade eine Plattform wie YouTube ist im Prinzip groß geworden, dadurch, dass sie urheberrechtlich relevante Inhalte von Kulturschaffenden präsentiert haben auf ihrer Plattform, ohne eine Bereitschaft zu haben, da irgendwas für zu zahlen. Und uns das irgendwie als Promo verkauft haben.
Und dann gab es dieses Beispiel, dass hier irgendwann gab es ja den Streit mit der GEMA, so, also dass die GEMA halt einfach nur beteiligt werden wollte.
Ja, ja, ja.
Und dann wurde überall, es gab doch diese Zeit, ne, wo überall diese schwarzen Balken bei YouTube gezeigt wurden, wo dran steht, ja, die GEMA hätte es quasi verboten. So, die GEMA wurden dann zum Boomer gemacht. Genialer Schachzug von YouTube, auch die natürlich als Vertreter der freien Welt dastehen.
Ja,
und
ja.
GEMA dann halt als diejenigen, die das alles reglementieren wollen. Also interessanter Ansatz. Ich glaube, da gab es auch Klagen und YouTube musste dann am Ende auch was zahlen, irgendwie, weil das natürlich irgendwie, wie nennt man denn sowas? Das ist Verleumdung eigentlich.
Ja, wahrscheinlich.
YouTube kommt halt einfach den normalen Gesetzen nicht nach und sagt ja, daran ist die GEMA schuld. Das ist halt schon genial. So,
ja. Ja, ich meine, kannst du dich erinnern an diese Zeit, das verorte ich auch eher so in den Nullern, aber es ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, dass wenn man irgendwie mit bestimmten Leuten zu tun hatte, also auch gerne Leute, die gerne mal sich bei Napster, LimeWire, Emule, Musik gesaugt haben aus dem Internet oder vielleicht mal irgendwie eine Veranstaltung gemacht haben, die gerne an mich rantraten und sagten, die GEMA ist ja total scheiße.
Ja, ja.
Das sind ja Verbrecher, die wollen jetzt irgendwie, dass ich jetzt hier für meine Veranstaltung 70 Euro GEMA zahle, weil ich will doch hier nur einfach Musik spielen und wie man denn bei der GEMA sein könnte. Das hat sich so ein bisschen gelegt, aber das müssen, finde ich, könnten wir dann auch nochmal gerade rücken. Die GEMA, was auch immer da intern passiert, da gibt es auch komische Mechanismen innerhalb der GEMA, wer da welche Mitglieder wie viel bekommen und wie abgerechnet wird. Aber die GEMA ist erstmal eine Interessensvertretung von genau uns.
Ja.
Also die GEMA treibt das Geld für uns ein.
Ja, ist erstmal ein guter Gedanke.
Ja, das ist ein völlig richtiger, guter Gedanke.
Ja.
Und also der GEMA so ihr Existenzrecht abzusprechen, soll ich jetzt rumlaufen und irgendwie da meine paar Cents einsammeln bei irgendjemand, der ein Stück, an dem ich Urheberrecht habe, eintreiben?
So ist es.
Also das ist halt ja, und das, völlig absurde die Vorstellung.
Die Stimmung geht aber immer wieder in Richtung, oh, wie schlimm ist die GEMA? Ja. Ich weiß, es ist auch vor ein paar Jahren gab es nochmal diese Debatte darüber, dass jetzt ja auch sogar Arztpraxen Geld zahlen müssen dafür, dass halt jetzt irgendwie Musik im Hintergrund läuft.
Ja.
Und dann ist die böse GEMA will jetzt auch noch Geld dafür. Wie sollen sich die armen Ärzte denn das jetzt auch noch leisten und so? Und tatsächlich ist die Stimmung sofort gegen die GEMA.
Ja.
Und wo ich da denke, hä? Also wenn Ärzte dafür eine relaxte Atmosphäre sorgen wollen mit irgendwie schöner Lambert-Musik oder so, dann vollkommen richtig, dass ich da beteiligt werde, weil ohne meine Musik gäbe es diese Atmosphäre da ja nicht. Also ich meine, wo ist das Problem? Vor allem die Ärzte, ich meine, als ob. So,
also ja, die plastische Chirurgie und die Zahnärzte, da fließt auf jeden Fall die Kohle.
Ja, genau, und es gab diese Stimmung auch unter Veranstaltern früher. Ich weiß nicht, was sich da getan hat, aber vielleicht hat man auch mit dieser Art Veranstaltung jetzt irgendwie nicht mehr zu tun, aber ich erinnere das auch noch so aus so, wenn du so kleine Jazz-Gigs gespielt hast und so und dann eigentlich irgendwie du unterschreiben solltest, dass du eigentlich Musik spielst, die GEMA-frei ist und so. Das gab es tatsächlich, ne? Dass Leute ankamen, man, hier kannst du ja so eine Liste angeben mit Stücken, die nicht bei der GEMA sind. Und so.
Ja, ja, also das muss man auch nochmal, also es läuft ja so. Also wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe, wo irgendwie allerlei Musik gespielt wird, da wird nicht stückgenau abgerechnet, sondern da zahlen Leute, die eine Veranstaltung machen, eine Pauschale in der Diskothek, weil die natürlich auch nicht wissen, was der DJ jetzt spielen wird oder sowas oder es unübersichtlich wird, keine Ahnung. Das geht dann an die GEMA und wird dann auch wieder auf eine Art verteilt, die vielleicht auch manche Leute als nicht ganz fair ansehen würden.
Nein, nein, ist auch, die
nein,
ist auch nicht.
Nein,
natürlich nee, nee. Nicht fair.
Genau, ich werde also, sogar.
Da ist die Kritik berechtigt.
Genau, so. Aber wenn man ein Konzert spielt, gibt man im Regelfall nach dem Konzert eine GEMA-Liste ab. Das heißt, da wird abgerechnet, das und das Stück wurde gespielt, ist am Theater genauso. Wenn ich jetzt irgendwie eine Theatermusik habe, dann gibt das Theater eine Liste ab, das und das und das Stück von Felix Weick wurde da gespielt und das wird dann wieder bei mir abgerechnet. So, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist doch Kacke. Unser gesellschaftlicher Konsens mit Urheberrecht war, jemand erschafft ein Werk, also in diesem Fall Musik, und wenn das öffentlich aufgeführt wird oder meinetwegen auch im Stream oder so oder auf CD auch, dann wird der Urheber dafür vergütet. Das ist einfach, darauf haben wir uns geeinigt. Da kann man natürlich sagen, nee, das finden wir grundsätzlich scheiße. Also mit all den Argumenten, Musik macht doch Spaß oder du kannst doch T-Shirts verkaufen oder reicht dir der Eintritt nicht. Egal. So, wir haben uns nun mal darauf geeinigt. Und wenn man jetzt die GEMA basht, basht man eigentlich diesen Konsens. Ne?
Genau.
Also in dem Moment, wo man sagt, die GEMA ist ja scheiße, das sind ja Verbrecher, die machen sich nur die Tasche voll, dann gibt es da ein grobes Missverständnis über das, was die GEMA macht. Die GEMA treibt unser Geld ein, damit wir es nicht machen müssen. Das ist die arbeitsteilende Gesellschaft.
So ist es. Ja. Ich hatte mal so ein Interview auch von einem GEMA-kritischen Journalisten im WDR, erinnere ich noch, auch länger her. Also es war ich muss so in den Anfang 10ern gewesen sein, wo man irgendwie kritischer mit der GEMA war.
Es gab so eine Zeit.
Und da war auch so ein Journalist, der mit dem ich ein Interview... Und der hat das Argument gebracht, ja, das Urheberrecht, das ist ja auch noch gar nicht so alt. Also, ne, dass man jetzt irgendwie so quasi so unflexibel damit umgehen würde, mit etwas, was halt quasi sowieso mega neu ist, kann man das nicht dann in Frage stellen. Und dann meine instinktive Antwort war halt, ja gut, das Frauenwahlrecht ist jetzt auch noch nicht so alt. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es trotzdem irgendwie ganz in Ordnung ist, dass halt alle wählen können. Und
ja.
So hatte ich natürlich den Lacher auf meiner Seite. So, aber interessant war wirklich diese Zeit, wo das irgendwie aus allen Ecken und Enden kam. Mhm. So. Und dann ging das in diese Debatte mit YouTube. Wir hatten uns auch als Konsumenten natürlich daran gewöhnt, wir kriegen diese ganzen Videos umsonst. So.
Ja.
Und die gehören uns. Wir können uns da alles reinziehen. Es gibt noch nicht mal Werbung. So, das Internet ist für alle da.
Ja.
Und auf einmal steht da nun auch auf all diesen schönen Inhalten, die wir uns immer wieder reinziehen wollten, steht da überall GEMA in schwarz drauf, so ganz vorne. So.
Ja.
GEMA sagt, geht nicht oder so. Irgendwie so ein längerer Satz. Das hat echt viel befeuert, so echt interessant. Das hat sich, ich würde sagen, in der Wahrnehmung ein bisschen geändert.
Es hat sich geändert, es ist nicht mehr so Thema. Weil Leute auch mittlerweile bereit sind, also für ein Streaming oder so Geld zu bezahlen oder sich Werbung anzugucken. Aber man muss sich vorstellen, die Realität war im Prinzip, ich lade bei YouTube ein Lied von Lambert hoch. Vielleicht schalte ich sogar Werbung, aber selbst wenn nicht, hat davon der Konzern YouTube was und sogar vielleicht derjenige, der den Channel hat und verdient da sogar vielleicht noch Geld mit. YouTube auf jeden Fall mit den Inhalten, also ob direkt oder indirekt. Und die Person, die die Musik geschaffen hat, verdient dann nichts dran. Also wenn das irgendwie dann eine Vorstellung von Gerechtigkeit ist, dann okay. Aber dann müssen wir auf dieser Ebene diskutieren. Außerdem, nach wie vor zahlt YouTube absolut beschissene Lizenzgebühren, ne?
Ja, YouTube ist am schlechtesten, glaube ich. Mit Apple kann sich irgendwie jeder einigen von den Großen, auch weil sie denken, ja, die zahlen ja immer noch ganz gut.
Ja.
Und deswegen macht man wahrscheinlich auch mit bei diesem ganzen Quatsch von Atmos und so.
Ja.
Weil das halt einfach, die haben da einfach einen höheren Satz.
Ja.
Aber genau, YouTube ist, glaube ich, richtig schlecht und TikTok war halt irgendwann so schlecht, dass man ja gesagt hat, so, okay, da ziehen wir jetzt die Reißleine.
Ja, ja.
So, diese ist, glaube ich, gut. Innerhalb der verschiedenen Streaming-Anbieter auch eklatante Unterschiede. Ich glaube, Tidal besonders gut, dieser besonders schlecht oder so, wo man sich auch denkt, so, warum?
Ich glaube auch mittlerweile vom Saulus zum Paulus. Napster ist jetzt ja auch irgendwie ein bezahlpflichtiges Angebot. Also wir erinnern uns, Napster war mal eine illegale Download-Plattform, über die sich Lars Ulrich noch medienstark aufregte in den Nullern. Das hat sich jetzt geändert. Die zahlen wohl auch ganz gut. Ja, aber das ist so die Realität. Ja, und bei TikTok ist ja besonders interessant, dass ja so TikTok virale Hits schafft. Und ja teilweise auch mal irgendwelche wirklich alten Songs durch TikTok irgendwie wieder populär werden. Und da verstehe ich schon, dass man sagt, ja, okay, gerade weil natürlich auch dieses sogenannte Back-Katalog-Geschäft, also das Geschäft mit alten Songs für Labels interessant ist, verstehe ich schon, dass man dann an irgendeinem Punkt sagt, nee, da wollen wir aber auch ordentliche Tantiemen für haben.
Ja.
Also ich verstehe den Doppelstandard, den du da entlarven willst mit Apple Music und TikTok. Ich finde das jetzt erstmal richtig. Also oder ich habe da jetzt keinen großen Einspruch dagegen, erstmal TikTok ein bisschen auf den Pott zu setzen. Mal gucken, was passiert.
Nö, finde ich auch, finde ich voll in Ordnung. Ja. Was ich halt natürlich albern finde, ist halt diese Behauptung vorher. Bis zu dem Punkt, wo es halt bumm macht, ist immer diese Behauptung so, ja, da müssen wir irgendwie mitgehen,
ja,
das ist wichtig für euch. Da könnt ihr ja auch irgendwie groß werden. Hier habt ihr mal eine PDF. Das ist jetzt irgendwie die Art und Weise, wie jetzt Promo gemacht wird. So, meldet euch da mal an. Also ich habe wirklich meinen TikTok-Account eröffnet, so weil ich dachte so, ah ja, okay, das ist so die Art und Weise, wie man das jetzt irgendwie macht. So.
Ja.
Und andererseits, na gut, in dem Fall hat mir wirklich das Label das gesagt und die Motivation war dementsprechend gering. Man hat dann irgendwann ja auch mal Motivation gefunden für die Eröffnung eines Instagram-Accounts aus sich heraus und die, ich meine, die Gesetzmäßigkeiten sind ja die gleichen. Also wann macht man das natürlich, um irgendetwas zu verkaufen, um irgendwas darzustellen und so. Genau, ich finde es halt nur interessant, dass man halt so abhängig ist von den Launen dieser Musikindustrie. Also dass man halt quasi reagieren muss, wenn Universal gerade sagt, Apple ist the shit und wir müssen alle diese Dinger erstellen, diese Mixe, obwohl sie keiner haben will, dann machen wir alle mit. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Universal sagt so, nee, doch nicht.
Ja.
So. Und das betrifft dann ja auch nicht nur Universal, sondern da ziehen dann ja auch alle anderen mit. So. Universal ist so ein Beispiel dafür, die so für einen großen Player. Das ist ja bei TikTok auch so. Ne? Also wir machen alle mit, solange alle sich irgendwie einigen können. Und dann sagt irgendjemand, nee, jetzt legen wir mal einen Schalter um. Und wir als Musiker können immer nur reagieren. Wir müssen dann diesen Gesetzmäßigkeiten, die da oben irgendwo entschieden werden,
klar.
Einfach folgen.
Das haben wir ja schon auch jetzt öfteren festgestellt. Da stilisieren wir uns ja auch gerne zum Opfer dieser Willkür, denn die Zeche zahlt der kleine Mann.
Ja.
Aber ich finde, an diesen Geschichten wie jetzt TikTok oder dieser ewig lange YouTube-Streit oder keine Ahnung, wie sich der Universal politisch verhält, diesen Plattformen gegenüber, da zeigt sich ja im Prinzip auch nur die Fortführung von einer Inkompetenz und auch einer Hilflosigkeit der Musikindustrie mit diesen neuen Medien umzugehen. Also da lässt sich ja wirklich ein zeitlicher Bogen von den ausgehenden 90ern bis heute spannen, dass bei Digitalisierung, Download, Streaming, YouTube, you name it, dass bei all diesen neuen Verwertungsmechanismen die Musikindustrie erstmal da wieder Ochs vorm Berg steht und nicht so genau weiß, scheiße, wie verhalten wir uns jetzt? Und dann kommt es irgendwann so zu panischen Übersprungshandlungen, sei es von dir genannte, nee, jetzt müsst ihr alle Dolby Atmo-Mixe machen oder jetzt sehen wir mal plötzlich irgendeinen Katalog zurück.
Genau.
Es setzt sich ja fort. Wie gesagt, das sagte ich ja vorhin.
Ja.
Den digitalen Download etabliert hat die Firma Apple. Man hätte sich ja sehr leicht zusammenschließen können als Major-Industrie, was ja eine sehr potente, ist glaube ich die Nummer 3 nach der Drogen- und Waffenindustrie weltweit, ist doch, ist das, oder Pharma, keine Ahnung, ist doch die Musikindustrie, keine Ahnung, stimmt vielleicht auch nicht, Fake News, Achtung, Halbwissen, aber ist auf jeden Fall eine sehr potente Industrie, die ganze Entertainment-Branche, und da wäre es ja ein leichtes gewesen, irgendwie selber eine Download-Plattform zu etablieren oder sowas. Auch Spotify ist ein schwedisches Start-up.
Ja, ja.
Da haben sich die Labels reingekauft. Das hat aber niemand von Universal sich ausgedacht. Hätte man ja machen können, oder? Nee,
hätte man ja machen können, aber arbeiten offensichtlich dann doch immer nicht die richtigen Leute, die das dann vorantreiben. Also die richtigen Ideen kommen dann doch nicht aus diesen Konzernen, sondern von woanders.
Ja.
Und man kann sich dem nur fügen. Das nächste wird AI sein, wo wir alle jetzt schon schreien, so, wie soll das nur werden? Weißt du, wenn sowas aufkommt, ich schalte immer sofort ab, weil ich denke auch so, ey, ich fühle mich sofort erinnert an Smudo, der in den 90er Jahren irgendwie durch die Gegend tingelte und meint, wir dürfen keine CDs kopieren. So, ja. Ich denke immer so, ey, ja, vielleicht ist es halt bald wirklich vorbei mit der Musikindustrie. Es kann schon sein, so. Aber ich habe es schon sehr oft gehört, so. Und es ging wirklich mit Smudo damals los. Man, ihr könnt doch nicht CDs kopieren, so. Das könnt ihr doch nicht bringen. Ja. So, und es geht dabei ja nie um irgendwie Künstlerisches, sondern es geht ja immer um die Interessen derjenigen, die es verkaufen, so.
Ja.
Und natürlich kannst du sagen, ja, dass die vertreten ja unsere Interessen, so. Aber I doubt it. Ich weiß nicht, ob das wirklich Interessensvertreter der Kultur und der Kunst sind und ob da halt das mit auch gleich mitverhandelt werden muss, weil ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Leute aufhören, Musik zu machen, weil es AI gibt. Also es hat ja auch niemand aufgehört, Musik zu machen, weil man auf einmal CDs brennen konnte.
Ja.
So, oder weil auf einmal Streaming gab, ja, oder Napster vorher oder was. Das ist ja totaler Quatsch. Aber es gibt diese Untergangsstimmung in der Musikindustrie, jetzt ist gerade total. Also was AI angeht, so, das ist wirklich so, ey, bald ist Schluss.
Ja, du kriegst das, glaube ich, auch immer noch mal mehr mit als ich. Aber natürlich, also ich finde auch diesen fortlaufenden Alarmismus ermüdend.
Aber gut. Schalten wir uns nicht ein. Deswegen machen wir auch keine extra Folge über AI. Es langweilt mich. Aber also frag doch ChatGPT, wie das weitergeht. Die werden es wissen.
Vorgänger der GEMA, übrigens die STAGMA, gegründet am 28. September 1933. Oh, oh, oh. Da können wir vielleicht auch nochmal ein kleines History-Segment vorbereiten.
Die STAGMA.
Ja, das hat sich ja bei, das hatten wir ja schon mal in der U&E-Folge angeschnitten, wo da die Ursprünge herkommen. Na.
Okay. Ach, ist interessant, ja.
Okay. Also gut, aber bevor wir jetzt in so einen, aber Hitler hat ja auch die Autobahn gebaut.
Was ja wohl nicht stimmt. Das stimmt ja einfach nicht. Der hat sie einfach nur umgelabelt. Also die Straßen gab es ja schon, der hat sie einfach nur irgendwie neu gelabelt. Und dann wird das immer so behauptet. Ich glaube, das ist gar nicht wahr. Deutschland hatte schon wahnsinnig viele Straßen vor 33. Ich habe gerade neulich so ein Interview mit so einem Verkehrssoziologen gehört. Der meinte, das ist einfach nicht wahr.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Mein Großvater, der hat ja bei Mercedes gearbeitet vor dem Krieg. Und der hatte dann immer so einen Job. Die Mercedes-Angestellten, die durften dann immer die neuen Autos irgendwo hinfahren. Also da wurde ein Auto bestellt im Schwabenländle und dann wurde das zum Beispiel nach Berlin gefahren. Und dann erzählt er auch im weit fortgeschrittenen Alter, erzählte er mir noch mit strahlenden Augen, wie sie da als junge Kerls mit den brandneuen Mercedesen über die leere Autobahn bretterten.
Also das, ja, da war nämlich wirklich nichts los.
Ja, ja, das hat ihn wirklich sehr bewegt.
Kann ich mir vorstellen. Die ersten Gesetze für die Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es erst seit 55.
Ja.
1955. Und das erst, nachdem sie so 70.000 Verkehrstote dann hatten, jährlich, haben sie dann angefangen, sich mal zu überlegen. Vielleicht ist es keine gute Idee, wenn jeder so schnell fährt, wie er will.
Na gut, die waren ja auch noch nicht so schnell, die Autos, oder?
Für Jazz gibt es nicht. Also wir dürfen alle noch so schnell spielen, wie wir können.
Ja, das ist
gerade so ein Plättchen abgegangen vom Klavier.
Oh.
Da war ich so schnell darüber gehackt.
Ja, in Lichtgeschwindigkeit.
Welches Lied?
Das ist kein Bundesstaat, das ist ein Vogel. Donna Lee.
Sehr präzise gespielt, sehr präzise interpretiert.
Sehr gut, ja. Jetzt haben wir uns verstrickt hier im Urheberrechtssegment. Wo können wir denn jetzt nochmal langsam nochmal die Stimmung aufhellen, um dann ganz heiter
zum Schluss überzuleiten? Also, ich war neulich auf einem Konzert. Ich war auf einem Konzert der Band Deerhoof.
Ja.
Kennst du die?
Ja, das ist doch so ein bisschen aus dem Bereich, sagen wir mal, Noise oder Post-Rock.
Ja, es ist irgendwie aus so einem Bereich, ist das so? Ich stand wieder wie ein Ochs vom Berg da und dachte, was ist denn das eigentlich für Musik? Also ich dachte, Ähnliches habe ich vielleicht eher so von Mr. Bungle damals irgendwie gehört oder so. Ich dachte auch, das ist eine Band, die sich eigentlich um den Schlagzeuger rum aufbauen muss. Der heißt Greg Saunier und unglaublich präsenter Typ, der auch immer ins Mikrofon rennt und die Ansagen machen will. Es gibt auch eine Sängerin, aber die singt halt sehr speziell auch und spielt Bass, aber macht keine Ansagen. Er läuft immer wieder ins Mikro, muss irgendwas sagen.
Ja.
Es spielt wahnsinnig. Wenn es so erinnert an Animal eigentlich von der Muppet Show.
Ja.
So ein bisschen. Also das ist so ein bisschen so der Style. Also wahnsinnig präsent und man hat das Gefühl, alle anderen müssen sich so ein bisschen um ihn herum aufbauen. Die Musik ist, ich würde es nur im Entferntesten als Pop Musik jetzt irgendwie bezeichnen. Aber es war im SO 36, 1000 Leute ziehen sich wirklich die absolute Freakshow da rein. Mhm. Ich denke ja manchmal so, ey, es ist nicht weit weg von dem Programm des Trickster. So, es ist eigentlich das Gleiche. Auch der Support Act war so ein Typ, der hat einfach nur Drones so laut konzipiert, so, also laute, lange, hallige Sounds, ewig lange klingende Noten und dann halt dazu geflüstert. Ich habe ja neulich gesagt, ich mag das Flüstern nicht als Ton. Dieser Act hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Flüstern zu benutzen, um diese Drones dann zu untermalen. Das fand ich dann tatsächlich auch ganz gut. Ich möchte also meine Meinung zum Flüstern revidieren, denn ich habe mittlerweile gesehen, wie man es musikalisch gut einsetzen kann. Es hat uns sehr gut gefallen.
Aber die flüsterten dann über die Drones oder was?
Es war nur ein Typ, der halt diese Drones selber gestaltete mit einer sehr lauten Gitarre, Feedbacks aus dem Amp und Hallgeräten, irgendwelchen Delays und was weiß ich, was er alles gemacht hat.
Ja.
Und flüsterte dann darüber, sehr laut auch.
Aber da könnte man ja auch ein bisschen sagen, wie die Aussage, ich kann nicht schreiben, du kannst nicht malen, komm, wir machen ein Kinderbuch. Könnte man doch auch sagen, ich kann nicht singen, du kannst nicht spielen, komm, wir machen eine Drone-Band.
Ja.
Okay, schneiden wir raus.
Ja, schneiden wir raus. Nicht, lassen wir drin, weil wir wissen, was gemeint ist. Wir meinen es ja nicht ganz so ernst.
Ja.
Tatsächlich war es so, dass der hat so ein bisschen den Saal leer gespielt. Also die Leute waren ein bisschen verwundert, was jetzt hier eigentlich los ist. Er war Gründungsmitglied der Band Deerhoof und hat sich dann offensichtlich in andere Richtungen entwickelt.
Das war ihm zu kommerziell.
Aber er durfte jetzt irgendwie mit noch auf Tour gehen und halt dann sein Programm abfahren. Genau, die Leute waren sehr verwundert darüber, was da passierte. Simon Fronzek, mit dem ich da war, und ich, wir hatten eigentlich gute Zeit und freuten uns auf mehr. Deerhoof kam dann als nächstes, wo man dann sagen kann, ja, genau, also im Vergleich zu dem, was davor lief, ist das tatsächlich kommerziell, aber es ist immer noch wahnsinnig merkwürdige Musik ohne Refrains, ohne große Songstrukturen. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist, wo es genau herkommt. Ich hatte ja neulich schon mal von der Band berichtet aus dem Trickster, wo ich auch so davor stand und dachte, was ist denn das eigentlich? Die hat sich übrigens bei uns gemeldet, der wurde zugetragen, dass wir uns über die Band unterhalten. Gut. Sie heißt, ich habe mir es aufgeschrieben, Witch and Monk. Liebe Grüße.
Ja.
Sie hatten sich sehr amüsiert, wie wir über ihre Musik gesprochen hätten.
Gut. Sehr gut, schöne Grüße.
Auch da, genau, ehrlich gesagt hatten die beiden Bands Ähnlichkeiten, so. Also keine Ahnung, was da eigentlich los war. Was mir auffiel, ist halt dieser Trommler. Und da dachte ich so, ey, ja, ich mag ja jetzt auch nicht besonders die Band Cream oder so, aber ist das erste Mal, dass es mir so auffällt, das ist halt so eine Band, die sich halt um so einen exzentrischen Instrumentalisten, wie in dem Fall Ginger Baker, irgendwie drumrum positionieren muss.
Ja.
Also natürlich gibt es da auch andere gute Bandmitglieder, so Eric Clapton und Jack Bruce sind ja jetzt nicht zu verteufeln, aber da ist ja so, du hast halt so einen exzentrischen Typen, der sehr speziell spielt, so, der, würde ich auch sagen, jetzt kein klassischer Teamplayer ist.
Auch Stuart Copeland wäre so ein Fall, ne?
Genau. Ja. Ich wollte es gerade sagen, es gibt öfter mal so Drummer, die sich derart gerieren.
Ja.
Und da würde mir auch Police einfallen. Es gibt aber allerdings auch einen Bassisten, zum Beispiel Flea von den Red Hot Chili Peppers. Da ist es ja eigentlich auch so. Alle anderen müssen irgendwie gucken, dass sie den da irgendwie mit in so einen Band-Kontext einbeziehen. So, weil da dreht einer frei und alle müssen irgendwie gucken, wie kriegen wir trotzdem Band-Sound hin und so. Aber wichtig ist, diese Leute haben dann ja auch immer eine besondere Stellung. Also die wird denen auch gegeben. Und ich glaube, wenn du jetzt zu den Chili Peppers gehst, willst du ja vor allem Flea sehen.
Ja, klar, oder? Natürlich. Eigentlich und vielleicht auch Fleas Wärmepumpe, aber aus dem Alter ist er raus, ne? Dass er die präsentiert.
Genau.
Ja.
Im Jazz gibt es auch hin und wieder, oder? Also mir würde da so Monk einfallen oder Charlie Mingus oder so. Also das sind ja jetzt auch nicht die klassischen Sidemen.
Nee.
Also es gibt Aufnahmen, wo sie auch als Sidemen fungieren, aber wirklich das, was sie ja wirklich vorangetrieben haben und worin sie gut sind, sind so halt so ihre eigenen Sachen, in denen jetzt ganz klar ist, hier sind die Chefs, alles andere muss drumherum passieren.
Tony Williams.
Tony Williams, ja. Ich wollte es nicht ganz sagen, weil ich finde jetzt das Miles Davis Quintett.
Ja.
Würdest du sagen, das ist so Tony Williams dominant?
Das ist eine Art Drumming, die da auf jeden Fall das ganz klar den Bandsound formt.
Ja, gibt's auch so Songs wie Nefertiti, glaube ich, da, ne, wo tatsächlich ja eigentlich nichts weiter passiert, außer dass Tony Williams komplett freidrehen darf. Werden ganze Stücke so geschrieben, dass es halt nur darum geht, ihn zu supporten.
Ja.
Ist allerdings Take Five auch.
Ja, ja, genau.
Take Five war nie dazu groß da, jetzt irgendwie hier groß für alle Solo und so, sondern wurde geschrieben, damit Joe Morello mal so richtig freidrehen kann.
Ja, stimmt, bei Take Five, da gibt's ein langes Schlagzeug-Solo, ne, in der Originalaufnahme.
Ja, genau. Das war der Ursprung der Idee, dieses Stück überhaupt zu schreiben. So. Wahrscheinlich konnte er gut über 5 spielen oder so und hat das irgendwie mal vorgemacht und so.
es gibt...
Der Brubeck sich gedacht, na gut, okay, komm.
Es gibt übrigens auch von dir genannten Gruppe Cream gibt es ein Stück, das heißt Toad, also wie der Frosch. Das ist auch besteht im Prinzip eigentlich auch nur aus einem langen Schlagzeug-Solo.
Ja.
Es gibt genau diese Fälle, wo einzelne Instrumentalisten so den Bandsound total formen. Mir fällt dann auch zum Beispiel bei, ich komme jetzt hier nur mit so onkeligen Bands um die Ecke, also zum Beispiel die Gruppe U2 wird ja auch sehr geformt durch diesen Gitarrensound von The Edge.
Ja.
der also ja, quasi mit diesen Delay-Gitarren. Den
geilsten Namen hat von ja. allen.
Bono und
also allein der Name ist ja schon so, ja, Bono ja, ja. natürlich auch, aber der Name ist ja, ja schon so exzentrisch. So ist ja klar, dass ja. das irgendwie der wichtige Rolle spielt.
Also auf der Gitarre ist es immer noch ein bisschen was anderes, weil also im klassischen Rock die Gitarre ja auch oft so eine Art zweiter Frontmann ist, ne?
Ja.
Also so Bands wie, weiß ich, Jimmy Page von Led Zeppelin oder sowas ist so eine Art zweiter Frontmann, ne? Oder
ja.
Pete Townsend von The Who. Oder auch nicht Joe Morello, sondern Tom Morello von Rage Against the Machine. Da sind dann die Gitarristen die zweite Stimme, ne? Aber so Bands, die sich um exzentrische Schlagzeuger formieren. Übrigens auch Keith Moon von The Who, ne? Also, ne?
Keith Moon, genau. Ja,
ja, ja, also klar. Ja, genau. Aber also Bands stehen und fallen mit dem Schlagzeug oft. Man sagt ja auch oft, das sei so das wichtigste Instrument. Natürlich nicht so wichtig wie der Bass, aber das oft nicht so.
Eine Band sichtbar. Ist immer nur so gut wie sein Schlagzeuger.
Ist ja, 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 richtig. Ja, das stimmt ja, ja auch, weil natürlich so ein Schlagzeug das sehr formt. Ja, genau, aber so ging dir das jetzt bei Dierhoff auch oder Dierhoof.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, eigentlich hat man so 2 Stunden dem Schlagzeuger zugesehen. Trotzdem, ich hatte nicht das Gefühl, und das fand ich an der Band auch gut, es ist trotzdem eine Band. Die baut sich halt darum auf. Und ja. Ähnlich wie bei Police wird es ja auch nie sagen, hier begleiten ein paar Leute Stuart Copeland.
Ja.
Stuart Copeland hat allerdings eine sehr präsente Rolle, aber trotzdem, Police ist ja ohne Sting jetzt nicht denkbar. Oder die Songs sind ja einfach mega. Also wer tatsächlich dann in den Hintergrund tritt, ist in dem Fall ja wirklich Andy Summers. So, also,
ja, würde ich dir aber auch wieder sprechen. Brechen. Also der ist sicherlich nicht so sichtbar, aber ich glaube, das Geheimnis von The Police ist schon auch, dass da wirklich 3 geniale Musikanten zusammenkommen, oder?
Ja, ja, genau. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. So, aber trotzdem, ja, ja. Je mehr es halt um eine Person geht, desto mehr muss ja auch jemand sich damit zurechtfinden, dass er halt dem gegenüber eher dann eine dienende Funktion einnehmen muss.
Ja, das ist aber auch das Geheimnis. Da
auch, ne? Also das auch ist auch das Geheimnis. Ja. Und da würde ich auch sagen, das macht eine gute Band auch irgendwie aus. Also das war bei Dierhoff auch so. Also natürlich ist es klar, also die haben sich darauf geeinigt. So, der ja. Typ hat eine besondere Stellung. Trotzdem ist es nicht so, dass du die anderen nicht wahrnimmst oder die Musik denn darunter leiden würde. Oder du nimmst ja. es trotzdem immer noch als geile Band wahr, mhm. die halt irgendwie speziellen Kram macht und so.
Ich glaube...
Wahrscheinlich lebt eine Band auch davon. Also man ja. braucht es wahrscheinlich auch einfach. Also
ich habe das Gefühl, das ist was so ein bisschen in der Musik so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist in den letzten Dekaden, weil Produktion wichtiger wird und Bands oft nicht so aus dem Proberaum kommen und von der Bühne, sondern eher so aus der Produktion. Ne? Klar, natürlich bei Radiohead ist natürlich Johnny Greenwood trotzdem irgendwie auch der wichtige Instrumentalist mit den exzentrischen Sounds, aber das ist zum Beispiel eine Band, da ist die Produktion total wichtig und die Ideen, über die ja. sie kommen, aber natürlich diese Bands, die wir genannt haben, Cream, The Who, das sind ja Bands, die vor allen Dingen auch über Live funktioniert haben und auch Jazzbands funktionieren so. Und da sind dann so Einigungen, wie man zusammen spielt, nochmal irgendwie wichtiger, um so einen Sound zu prägen. Oder halt bei The ja. Police tatsächlich wirklich der Fakt, dass da so 2 absolute Alpha-Gockel, Sting und Stuart Copeland, sich da irgendwie so halb bekriegen auf der Bühne.
Genau. Ja, auch privat, oder? Ja.
Und Andy Summers da so ein bisschen ausgleichend ja. durch sowas, wie sagt man, sophisticated Spielweise und aber auch spezielle Spielweise da irgendwie so das Bindeglied schafft, um diesen Sound zu bringen. Red Hot Chili Peppers ähnliches Phänomen. Also Flea, der ja im Prinzip so das ganze Riff spielt, und gleichzeitig irgendwie melodisch, rhythmisch und als Fundament agiert. John Frusciantis Zauber ist ja auch dieses ausgedünnte Spiel.
Ja.
Ne? Im Bandsound deiner Lieblingsgruppe Chili Peppers.
Ja, ausgedünnt, genau, eher minimal, würde ich sagen. Ja. Trotzdem auch immer noch prägnant. Also jeder kennt ihn. Ich ja. meine, was ja wirklich wahrscheinlich der Major Move war, dass sie halt einfach irgendwann Anthony Kiedis gesagt haben, er sollte lieber singen, ja. anstatt was er wirklich ja ganz gut gemacht hat, nämlich zu rappen.
Ja.
Haben sie ihn halt als Sänger degradiert, wodurch er noch schlechter wurde
ja.
als Frontmann. Ja. Und dadurch konnte Flea natürlich noch mehr auftrumpfen.
Ja.
Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ganz schön gemein, weil wenn man bedenkt, dass Anthony Kiedis 1991 auf der Blood Sugar Sex Magik ja wirklich astrein gerappt hat.
Ja.
So, also das sind ja wirklich, erinnerst du dich an den Rap, der sonst zu 1991 veröffentlicht wurde? Das war eigentlich noch The Hibble Dibble Hop. So, da muss ja. man schon sagen, dass Anthony Kiedis eigentlich wirklich rhythmisch da
ja.
wirklich vorne mit dabei war. Das war wirklich eine besondere, sehr moderne Art und Weise zu rappen.
Ja, so ein bisschen Shouter auch, ne? So ein bisschen Beastie Boys. Ja,
wurde nie so wahrgenommen ja. als guter Rapper oder so. Also weil, dabei muss man wirklich sagen, ne? 24.09.1991. Das ist schon moderner Rap, der da präsentiert wurde.
Ja, ich weiß nicht, ich halte dich da in deiner großen Liebe auch ein bisschen voreingenommen. Ich würde da nicht mich ganz so in Erquickung jetzt hier verausgaben, aber ja, es ist grundsolide.
Ich glaube, textlich ist es keine große Sache. Ne?
Da Watcha, gatcha, 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 mama.
Banale Dinge. Gatcha, papa. Auf der reinen rhythmischen Ebene jetzt, den Rap, auf der reinen rhythmischen
Ebene. Grrr, auch mit Flatterzunge.
Würde ich sagen, da war schon vorne mit dabei. Finde ich auch ganz interessant, dass man, also in den, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er kam dieser Song von Outkast raus, der das erste Mal so einen 6/8-Beat etabliert hatte für Rapper. The Whole World heißt der, glaube ich.
Ja.
Und Outkast, so die beiden Rapper, wissen noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Sie lösen das eher so künstlerisch so in ihren Strophen, und in der dritten Strophe kommt dann einer, der halt das mal vormacht und sagt so, und das ist bis dahin nicht vorgekommen. In meiner Wahrnehmung habe ich das nirgendwo gehört, so dass ein Rapper über einen 6/8-Beat gerappt hat. Heute ist ja gang und gäbe, machen alle. Ja. In diesem Trap ist es so einfach. Und ich glaube, es war zu der Zeit, konnte man sich einfach auf gar nichts beziehen. So, da musste halt erst irgendwie, glaube ich, Anfang der 2000er irgendwie ein Gastrapper bei Outkast kommen und der Welt beibringen, wie man über 6/8 rappt. Naja, ich sehe Anthony Kiedis eigentlich auch so ein bisschen als den
Vater des Rap.
Rhythmischen Rap.
Ja. Bis auf die Reime halt. Aber der Flow.
Ja, die Reime, die nicht so, genau. Ich meine rein rhythmisch gesehen, also und von Timing her auch gut. Gutes Timing.
Ich möchte dann aber, habe ich nämlich neulich so mit einem Auge geguckt, lief auf meinem Fernseher, während ich Hausarbeiten erledigte, eine Doku British Rock. Die gibt's jetzt irgendwie bei Netflix, ist aber wohl von einem deutschen Filmemacher schon in den 1979 gedreht. Da sind so britische Bands, Sex Pistols, Clash, Police und so, sind da so im Interview. Und da gibt's auch eine Passage Police live irgendwo in den USA, wo die auch so einen richtig psychedelischen Jam abziehen und Stuart Copeland so richtig aufdreht. Also das empfehle ich nochmal. Das ist ein interessanter kleiner Ausschnitt. Hat mir gut gefallen.
Ja, glaube ich, gucke ich mir gerne an. Schicke mir mal einen Link rüber.
Ja, in Netflix. Also dir auch.
Naja, genau. Es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht zu sehen, dass sich das 1000 Leute reinziehen können und das feiern. Das finde ich, das ist der Wahnsinn. Also weil es macht doch einfach keinen Sinn, dass so viele Leute Jazzmusik und freakiger Musik so kritisch gegenüberstehen.
Ja.
Aber wenn es dann halt irgendwie Dierhoff ist und es im SO 36 läuft, dann ist der Laden voll. Also das checke ich nicht so richtig, weil für mich ist es kein Unterschied zu dieser Band, die ich vor zwei Wochen davor im Trickster gesehen habe, vor 20, 30 Leuten, wo jeder sagen würde, hey, was ist denn das für ein Kram? Das kann man nicht hören. Aber Dierhoff, es wird auch noch einen minimalen Unterschied geben, aber vielleicht höre ich den nicht so, weil ich zu tief drin bin.
Ich habe ja die andere
Band gehört. Eigentlich ist es das Gleiche.
Ich kenne ja Witch and Morgan nicht, aber Dierhoff sind einfach auch schon lange dabei und die sind auch so ein bisschen einfach auch wichtig, glaube ich, für so diese Noise-Rock-Post-Rock-Szene. Da gibt's auch so eine Szene drumherum. Und ich meine, das ist ja irgendwie der Zauber, finde ich, von Live-Musik, dass es halt einfach auch immer nach wie vor noch Bands gibt, die jetzt irgendwie einfach in einer bestimmten Szene ihre Fans haben und dann so einen Laden vollkriegen, ohne irgendwie jetzt auf TikTok und im Stream da groß angesagt zu sein. Ne?
Ja.
Das finde ich ganz gut.
Genau, ich dachte natürlich dann noch mal an das, wie ist das denn eigentlich, wenn du dann halt in so einem Bandkonstrukt bist? Ich habe da ja gar nicht seit langem eigentlich nicht mehr so derartige Erfahrung, weil es geht dann ja wirklich um die Frage Sideman oder Frontman. So. Und ich meinte ja eben schon so, es gibt ja auch von Monk oder Charlie Mingus, da gibt es ja auch Aufnahmen, das sind aber immer keine Referenzaufnahmen, wo die mal irgendwie als Sideman fungiert haben. Man kennt sie aber nicht so als Sideman, die in den prägnanten Aufnahmen der Musik-Jazz-Historie eine große Rolle gespielt hätten, sondern die waren halt klassische Frontman, wenn man so will.
Ja.
Und das finde ich, das gibt's heute auch noch. Also zum Beispiel Craig Taborn ist so ein Pianist, den will man immer irgendwie hören als Sideman von allen möglichen modernen Saxophonisten oder so. Aber wenn der halt selber eine Platte rausbringt, ist es öde. So, oder ich könnte da auch noch andere Pianisten nennen, Jared Clayton, Taylor Eixty oder so, die auch immer als Sideman total super sind. Aber wenn sie halt selber Platten rausbringen, ist es immer so,
Ja, okay.
Und vielleicht sind sie geborene Sidemen.
Mhm. Beim Jazz haben wir ja oft auch nicht so richtige Bands, ne, sondern tatsächlich oft so Leader-Sideman-Konstellation. Das ist
ja
genau.
Oder man fragt die gerade deswegen, weil sie nicht diese Exzentrik haben. Wenn du jetzt zum Beispiel wie Jim Black fragst, bei deiner Band mitzuspielen, dann weißt du ja, das wird nach Jim Black klingen.
Genau, so. Ja.
Also, da kommst du nicht drum rum. Du wirst den nicht irgendwie, und das ist ja wahrscheinlich etwas, was dann halt so jemand wie Craig Taborn, der kann sowohl seinen eigenen Stil da einbringen, aber es hat auch sehr gute dienende Skills.
Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Dienen und Führen, sage ich mal, weil es ist ja doch immer eine Gemengelage oder also Platz lassen ist ja eine Qualität. Also da klingt das Dienen immer so ein bisschen degradierend. Aber es gibt so zwei Typen, ne? Es gibt quasi den Typus Spielerpersönlichkeit, der quasi so durch unterstützende Fähigkeit glänzt oder sowas oder durch Wandlungsfähigkeit. Und da gibt es dann, genau wie du sagst, so Leute, die holst du dir in eine Band, weil die halt diesen Sound haben.
Genau.
Ne?
Hm? Ja, die kommen da auch nicht raus. Andrew D'Angelo, auch so ein Typ. Oder ja. Hier, mein Kollege, den hast du auch mal getroffen, Bram Stadthau, der ja. Ist super Gitarrist. Wenn du mit ihm spielst, wirst du sofort merken, es gibt keine andere Möglichkeit, außer dass du halt einfach ihm einen großen Raum lässt für seinen Style, der halt ja. Auch wirklich sehr prägnant, aber ein großer Teil dieser Band wird Bram sein.
Ja.
So. Also das meine ich nicht despektierlich, nee, oder so. Das meine ich auch, das ist auch eine tolle Gabe, so. Also das ist ja auch ja. Einfach heißt ja, dass du einen sehr prägnanten Stil für dich gefunden hast, so, den du halt auch universell einsetzen kannst. So.
Es ist ja irgendwann in die Gruppe Wilco kam ja irgendwann Nels Klein. Also der ist ja. War nicht von Anfang an dabei und Nels Klein ist auch jemand, der eher so aus dem experimentellen Jazzbereich kommt.
Stimmt, ja.
Und der hat zum Beispiel ja auch die Fähigkeit dieser Gruppe, so eine Edginess zu geben durch so ja. Soundwelten, die der quasi da reinführt. Und das ist ja quasi so ein Typ Sideman oder jetzt Bandmitglied. Das ist genau dieser Typus Bram, sagen wir mal, der quasi durch seinen persönlichen Stil so eine Gruppe färbt. Ja. Was ja eine totale Qualität ist.
Genau, es ist schon eine Riesenqualität, muss man ja wirklich sagen. Also es ist nicht so, dass man, die andere Interpretation wäre ja so, der kann sich nicht auf jemand einlassen oder so, der stülpt dem allen seinen Ding irgendwie drüber. So, das würde ich gar nicht mal so sehen. So. Also das muss man halt nur wissen, dass halt, genau ab dem Zeitpunkt, wo du Jim Black anrufst, ob er auf deiner Jazzaufnahme mitspielen möchte, so, das wird dann bestimmte Dinge werden es ganz bestimmt nicht sein.
Ja.
Das ist irgendwie vollkommen klar, eigentlich weißt du vorher schon, wie die Musik dann eigentlich sein wird. So, wenn du ihm den Raum lässt, das Schlagzeug zu bespielen in deiner Aufnahme, ist eigentlich vollkommen klar, welche Musik es am Ende nicht sein wird. So.
Ja, ja, absolut. Beim Keith Jarrett Trio. Es gibt ja Aufnahmen mit Paul Motion.
Und Charlie Hayden.
Ja, und dann gibt es ja aber das aktuelle oder das aktuellste Keith Jarrett Trio mit
Gary Peacock.
Und?
Na, wie heißt er?
Ja, jetzt habe ich hier Namenshänger. Jack DeJohnette meine ich
Jack
natürlich.
Jack DeJohnette,
genau. Ja. Da ist die Frage. Da würde man ja auch in der Logik sagen, Paul Motion ganz klar ein Diener.
Ja.
Und Jack DeJohnette so eigen im Stil. Also da weißt du ja auch, wenn du dir den einlädst, dann klingt das nach Jack DeJohnette.
Ja, wobei Paul Motion ja im hohen Alter dann so seine eigene Sprache erst gefunden hat. Der hätte die ganzen eigenen Platten erst so mit, weiß nicht, der war da schon 80 oder so.
Ja, ja.
Hat er angefangen, so eigene Platten bei welchem Label? Bei ECM, glaube ich auch.
Ja.
Zu machen und hat mit sehr jungen Musikern zusammengearbeitet.
Ja.
Und hat da dann eigentlich quasi erst so seine eigene Sprache gefunden. Das war ich auch ganz interessante Entwicklung. Vorher war der tatsächlich genau eigentlich eher so ein sehr kreativer Sideman. Also ist ja auch ein besonderer Sound. Es ist ja auch niemand, der durch wahnsinnige Technik irgendwie glänzen würde. Ja. Sondern hat auch einen sehr kreativen Sound, musikalisch prägnant, so, aber genau, es ist niemand, den du halt als überbordend wahrgenommen hättest. Ne?
Ich merke nur, dass jemand wie Paul Motion ja den Sound formt durch seine Zurückhaltung und das vielleicht auch oft mal gerne die Auslassung, die musikalische Auslassung, was sein kann, was ein origineller Spielstil sein kann. Also, wenn du Andy Summers von The Police als eher dienend beschreibst, das ist ja auch ganz klar eine Auslassung, was der macht. Zwar ein super breiter Sound, aber kleine Riffs, kleine Figuren, klare Figuren, so meinetwegen wie auch Paul Motion.
Wenig Solos eigentlich.
Ja, genau, wenig Solos. Also auch gerade, wir sprechen ja von Ende der 70er. Also natürlich sicherlich geprägt durch Punk und Wave, dieser neue zurückhaltendere Stil, aber halt ganz anders, als vorher in dieser Dekade Gitarren in Rockmusik behandelt worden sind. Und auch Paul Motion schafft ja durch sein Spiel zum Beispiel im Bill Evans Trio, den frühen Platten, schafft er ja gerade diesen Raum für einen Scott LaFaro, der da sich da einen abdudelt in der Nordwestecke.
Kann freidrehen.
Ja, ja, also im Sozialen wie auch im Musikalischen verkennen wir vielleicht manchmal die Qualität der zurückhaltenden Protagonisten.
Ja.
Denn die sind vielleicht auch wichtig für eine Gruppe.
Ja, ich frage mich dann, wie es dann so ist, mit so einem Drummer auf der Bühne zu stehen, der die ganze Zeit auch ans Mikrofon rennt und also die drei dahinter, so die Sängerin hat irgendwie kein Wort gesagt, so, ja. Also immer wieder, ach ja, jetzt kommt er wieder, ist zurückgetreten, dann hat er irgendwie eine lange ausladende Ansage gemacht und war auch immer ganz witzig und hat auch immer ewig rumgestammelt und so, aber war irgendwie lustiger Typ, so, hat auch irgendwie seine Rolle in der Band irgendwie ganz gut selbst reflektiert auf die Schippe nehmen können, so, das war alles super, aber ich frage mich natürlich schon, das muss doch zu Unstimmigkeiten kommen in so einem Bandkonstrukt. Wenn dann immer wieder kommt er so, jetzt dreht er wieder rum, jetzt dreht er wieder frei, jetzt muss er wieder ans Mic, müssen wir warten, bis er da wieder quer über die Bühne läuft und so, können wir nicht einfach mal jetzt weiterspielen und so.
Ja, also, das sind so entweder ausgesprochene oder unausgesprochene Abmachungen in so Bandgefügen. Wer macht die Ansagen, wer bekommt wie viel Raum? Ja. Das ist ja aber auch so ein bisschen die Kunst und das Geheimnis von einer Band, ne?
Ja.
Also auch diese starken und schwachen Charaktere, also auch nochmal als Verweis Some Kind of Monster von Metallica, diese Doku, ist ja auch sehr interessant, wie sich da Kirk Hammett, der zweite Gitarrist oder Solo-Gitarrist, Lead-Gitarrist, sich da positioniert zwischen den beiden Alphas, Lars Ulrich und James Hetfield.
Ja, ne? Ja, das stimmt.
Ja, ja. Eine Band tut gut dran, da irgendwie eine Balance zu finden, irgendwie da die verschiedenen Temperamente irgendwie zu einem homogenen Gesamtwerk zusammenzufügen,
ja.
Wo auch das Raum geben immer ein Thema ist.
Ja.
Ich merke aber auch, dass das im Idealfall auch was ist, was, wenn man mit sensiblen Mitspielern zu tun hat, was sich auch so ein bisschen automatisch ergibt. Also ich merke auch, so wenn ich Sideman bin, dass ich dann auch ganz unterschiedliche Temperamente an Tag lege, je nachdem, ein bisschen vielleicht wie so ein Fußballer auf dem Platz, welche Räume da gefüllt werden müssen.
Ja, genau. Und es kann ja auch wirklich sein, dass ja viele Leute haben ja auch gar nicht den Anspruch dann. Also es ist ja vollkommen klar, irgendjemand muss das machen. Mhm. Und es hat ja nicht, ich denke immer aus meiner Perspektive, bin ja eine Rampensau. Das wollen doch bestimmt alle sein. Aber das stimmt ja gar nicht. Also viele Leute freuen sich auf der Bühne zu stehen, aber die wollen ja gar nicht unbedingt derjenige sein, der dann die ganze Zeit dann den Larry macht und so. Und das sehe ich dann vielleicht manchmal auch nicht so, weil ich denke so, wenn ich mutmaße, dass da irgendwie zu Unstimmigkeiten kommt, gehe ich davon aus, dass letztlich alle doch eigentlich auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit wollen und so. Aber das muss ja gar nicht so sein. Da musste ich gerade auch nochmal drüber nachdenken, so, weil das ist wahrscheinlich einfach so meine Perspektive. Ich habe auch mal in einer Band gespielt, wo ich halt einfach nicht der Frontmann war und es hat mir nicht gefallen.
Ja, könnte man da vielleicht selbstkritisch sagen, es hat auch Gründe, dass du nicht in einer Band bist?
Ja, vielleicht, ja, kann schon sein. Also oder die Art und Weise, wie ich damals aus der Band rausgeflogen bin, wo ich offensichtlich wahrgenommen wurde als jemand, der vielleicht sich ein Stück weit zu sehr in eine Frontposition spielt, obwohl es überhaupt nicht angemessen
Nachdem
ist.
Nachdem du deinen Rhodes in die Mitte vom Wendel gestellt hattest.
Ja, und wahrscheinlich mich auch danach halt also in meinem gefühlten Erfolg gebadet habe. So. Ja. Vielleicht bin ich nicht der perfekte Sideman, aber ich weiß nicht, ich habe es jetzt auch lange nicht ausprobiert. Mhm. Es steht ja nochmal an, ne? Wir wollen ja nochmal einen Jazz-Oktett gründen.
Oder? Ja, und da wärst du dann Sideman.
Da wäre ich dann einer von acht.
Ja. Ja, es wird eine ganz interessante Selbsterfahrung für dich jetzt natürlich, was das bedeutet.
Ist schon so. Also gut, ich habe natürlich so Kollaborationen gemacht im Lambert-Kontext, da waren wir dann zu zweit oder so. Da kann ich es jetzt nicht erinnern, dass ich darunter gelitten hätte, dass es jetzt irgendwie Stimming oder Decker irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen hätten, die mir irgendwie zustehen würden oder so. Das, da ist es nicht so gewesen, das nicht. Aber ich weiß noch, dass früher in meiner Indie-Band so, dass ich manchmal dachte so, ach ja, ich werde hier nicht gesehen.
Ja.
Also ich schreibe so viele Songs und ich bin halt nicht derjenige, der vorne die singt, so, aber ich habe so viel geschrieben und musste dann irgendwelche Keyboards spielen, wo ich auch immer dachte, Keyboards sind irgendwie doof. Mhm. So, ja. Das war irgendwie so aus der Not heraus und spielst halt Keyboards so. Und da war ich nicht immer glücklich mit meiner Position in dieser Band. So, ich dachte so, da steht mir irgendwie mehr zu. Ja, schon. Mhm. Ja. Aber klar, wenn du eine Position hast, mit der du dich da irgendwie ganz gut zurechtfinden kannst, das hätte ja auch sein können, wenn ich vielleicht da der Tom Morello-Gitarrist gewesen wäre, der halt so eine extra Extra-Feature bekommt, so, dann wäre es ja vielleicht schon ganz anders gewesen. So. Also das weiß ich nicht genau. Also ob ich dem grundsätzlich nicht entspreche, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass in meiner Biografie Bands nie lange gehalten haben, wenn ich mit dabei war. Ja, das stimmt. Obwohl es nicht ganz stimmt. Also eine Weile haben sie ja schon gehalten. So, aber
Das kenne ich auch. Das hat aber viel damit zu tun, ob man seine Rolle in der Band als sinnvoll und für sich erfüllend wahrnimmt. Also ich kenne auch Kontexte oder kann mich an Kontexte erinnern, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann jetzt hier irgendwie nicht so richtig so meine Stärken ausspielen oder meine Vorstellung musikalisch erfüllen, weil ich irgendwie dann sehr zurückhaltend oder unterstützend sein muss, während andere Leute vielleicht in meinen Augen da irgendwie dann irgendwie in eine Art Raum eingenommen haben, die mir gar nicht so gut gefallen hat oder sowas. Da hat mich das dann bei Zeiten vielleicht auch mal beschäftigt. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man das, was man da selber macht, also jetzt bezogen auf dein Keyboard-Ding, wenn man dann halt richtig geile Keyboards hat und geile Keyboard-Lines, die einen irgendwie erfüllen, dann ist es auch wieder okay, glaube ich.
Ja, das war da nicht so. Es war eher so, es musste eine Rolle für mich gefunden werden mit so einem Elektro-Dur. Ja. Das war dann irgendwie nicht so, dass ich da dachte, so, das ist wirklich, vor allem, weil ja die Songs immer auf Gitarre entstanden sind, die habe ich auch oft auf Gitarre mitgeschrieben und so. Und eben, es ist ja auch gar nicht so leicht, und das wirst du ja wahrscheinlich kennen, eine Position auf der Bühne zu haben, die halt darstellt, was du eigentlich für den musikalischen Kontext geliefert hast.
Das stimmt, ja.
Also wenn du zum Beispiel jetzt MD gewesen bist und halt die Band zusammenhältst und vielleicht in den Proben eine leitende Funktion gehabt hast so und irgendwie Übersicht hattest dafür, dass die Band irgendwie gut zusammenspielt und so, dann ist das ja nichts, was du auf der Bühne darstellen könntest.
Nee, das stimmt.
Und da kann man ja auch das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, auch schnell in so ein Gedankenmuster reinkommen und denken so, ja, ich werde eigentlich für meine Leistung hier nicht gesehen. So.
Ja.
Und das ist schon etwas, was ich halt aus der Zeit auf jeden Fall auch kenne.
Ja.
So. Weil halt das, was ich halt für die Band, deren Musik ich sehr mochte und das war irgendwie cool, aber das, was ich dann halt auf der Bühne dargestellt hat, hatte nichts damit zu tun, wie sich mein Verhältnis zu dieser Band eigentlich angefühlt hat. Aber das kann man auch sagen, könnte auch egal sein. Hauptsache, du bist dabei. Kann man ja auch so sagen, ne? Ja, ist doch wurscht. So, wenn du dabei bist, bist du dabei.
Ja,
eben, wenn du so ein leichter Exzentriker bist, dann ist es halt nicht so leicht, das so einzusehen.
Ja, das zahlt alles ein auf Wertschätzung, ne? Klar. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man buddert irgendwo rein und das wird dann weder monetär noch irgendwie durch Anerkennung so richtig gewertschätzt. Ja, das ist aber auch wirklich ein universales Thema. Wertschätzung und Sinnhaftigkeit. Mein Problem ist, ich breche hier so halb zusammen, weil ich merke, dass mir die Natur kommt und wir wirklich schon weit fortgeschritten sind in der Zeit.
Ja, müssen aber dann Schluss machen.
Genau, deswegen ist mir eher die Frage, bei all unseren schönen Ausflügen haben wir jetzt noch eine heitere Note, mit der wir hier diesen Austausch abbrechen können. Heiter wollten wir übrigens ja auch schon, auch wenn wir jetzt vielleicht nichts Heiteres haben, wollten wir schon länger mal zum Thema einer Folge machen, vielleicht ja nächstes Mal. Was ist das lustigste Stück Musik, das du kennst? So von so Klassikern.
Wo man wirklich dann drauf loslacht, wenn man es hört, oder?
Ja, was einen so richtig erheitert.
Schwer zu sagen, aber naja, ich finde jetzt irgendwie, Humor ist in der Musik ja gar nicht, wenn du Musik hörst, gar nicht jetzt ein Wert, der mir wahnsinnig wichtig wäre. Mhm. In der Bühnenperformance dann irgendwie dann ja doch. Wo ich wirklich viel gelacht habe, ist in diesen Interpretationen auf YouTube, den Shreds.
Achso, ja, das sind ja Parodien. Also okay.
Das sind Parodien, genau, aber die sind auf Humor angelegt. Aber jetzt ein Musikstück auszuwählen, das ich besonders mögen würde, weil ich da immer irgendwie lauthals loslachen würde, da würde mir jetzt gar nichts einfallen.
Ja, weil es dich erheitert. Ja, und zwar sind oft Stücke mit Tieren. Also es gibt ja zum Beispiel von Herb Alpert, dem heiteren Trompeter, gibt es doch dieses Stück Spanish Flea. Das finde ich sehr heiter. Also ein ganz kleines Tier. Und am anderen
Ende... Wie geht das Stück nochmal? Das kennt man noch.
Ich will das jetzt nicht schon wieder singen. Schneiden wir raus. Das geht so...
Ja, 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 klar.
Natürlich nur in schneller.
Und das ist...
Das finde ich sehr witzig.
Ein Lied über eine Fliege.
Nee, ein Flieh, ein Floh.
Einen Floh,
okay. Und auf dem anderen Ende des Spektrums finde ich auch sehr lustig den Baby Elephant Walk. Ein sehr großes Tier, der Elefant. Das geht so.
Und du stellst dir dann klar fort den Babyelefanten vor, der durch die Gegend läuft, dann, oder?
Es ist, glaube ich, so eine bestimmte Rhythmik. Die haben so eine ähnliche Rhythmik. Boom. Ich weiß nicht, wie dieser Beat heißt. Boogaloo oder so. So ein 60s Beat.
Serenade for a Choo-Choo.
Ja!
Das ist eine Serenade für einen Kuckuck.
Ja! Und das ist nämlich so, dass Stücke mit Tieren im Titel, das ist auf jeden Fall, gibt es eine relativ hohe Chance, dass die witzig oder heiter werden könnten. Nur kleine Arbeitsthese. Können wir nächste Woche überprüfen.
Ja, Tiertitel.
Ja, also das Tier, das scheint irgendwas zu machen.
Ja.
mit dem Witz in der Musik.
Okay, liebe Leute, ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Ja. Hier kommt die Natur. Es sei noch mal darauf hingewiesen, bitte folgt uns natürlich auf Instagram, schreibt uns, was ihr zu sagen habt. Es interessiert uns alles,
ja.
Wird alles mit aufgenommen.
Wirklich alles.
Gebt uns die 5 Sternebewertungen auf den jeweiligen Plattformen, wo ihr unterwegs seid. Keine Ahnung, es gibt da richtig tolle Anbieter. Ihr könnt es überall hören. Und bitte einfach die 5 Sterne da mal kurz reinhacken. Am besten jetzt, genau jetzt. Nicht sagen, ach, das mache ich nachher, sondern jetzt, wo ihr das hier hört, sonst machen wir nämlich hier auch nicht Schluss.
Ja.
Dann nimmt ihr jetzt einfach das Handy in die Hand und hackt die 5-Sterne-Bewertung da rein, weil euch gefällt, was ihr hört. Das sind wir uns
völlig richtig.
Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören uns vor allem, weil wir sehen uns nicht. Wir sind kein visuelles Medium. Warum nicht?
Weil wir Radiogesichter haben. Mir explodiert die Niere wie Grandpa Simpson gleich. Ich muss los.
Also, ja, okay, ich hätte sonst noch gesagt, aber das muss ich auf nächste Woche schieben, warum wir kein
visuelles
Medium sind.
Teaser.
Weil man als visuelles Medium brauchst du ja immer einen Protagonisten, der für irgendetwas steht. Das brauchen wir nicht.
Ja.
Stell dir mal vor, ich würde jetzt die ganze Zeit mit Maske hier rumhocken und irgendeinen Quatsch erzählen. Dann würden die Leute ja die ganze Zeit denken, es hätte was damit zu tun, dass ich eine Maske auf habe und den Inhalt, den ich so von mir gebe.
Ja.
Das Problem haben wir ja jetzt gar nicht. Deswegen bleiben wir natürlich ein auditives Medium. Ja, und Felix ist so lustig, wie du jetzt rumhoppst.
Ja, ich hopp rum. Was zu sagen. Gleich explodiere ich. Kennst du das noch aus dem Tourbus mit der Punika-Flasche? Ja. Ah, okay, jetzt wird es auch wirklich sehr privat.
Hast du es wirklich mal gemacht? Eine Punika-Flasche
gepickt? So, wir sehen uns nächste Woche wieder.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.